Hallo. Sagt man bei euch noch guten Morgen oder nicht mehr? Gut. Also, morgen. Ich bin der Johannes. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr habe ich mich für Jesus entschieden. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und seitdem hat sich mein Leben verändert. Und ich muss sagen, seit dieser Woche ist das die Hälfte meines Lebens. Ich bin nämlich 30 geworden und das ist natürlich was Schlimmes. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich euch kennenzulernen, mal zu Gast zu sein. Der Olli hat mich eingeladen, wir sind Kollegen, ich bin aus der christlichen Missionsgemeinde in Zähringen und wir machen ein paar richtig coole Projekte zusammen. So gerade mit Jugend in Freiburg, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber da läuft richtig was und ich bin begeistert, auch wie Sebastian sich einbringt. Ja, und jetzt danke ich euch, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier sein darf und dass ja, ich euch das sagen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Mich beschäftigt zurzeit die Frage, wie können wir als Christen unsere Gesellschaft erreichen? Wie können wir aus unseren Gemeindehäusern rauskommen, wirklich relevant werden für die Menschen um uns herum? Und ich weiß nicht, wenn dich diese Frage nicht beschäftigt, dann weiß ich nicht, ob nicht irgendwas nicht stimmt. Und mich beschäftigt diese Frage, weil ich überzeugt bin, dass Gott nicht ein Gott für die Christen ist, dass Jesus nicht gekommen ist, damit wir in unseren Gemeindehäusern gute Zeiten haben, sondern weil ich glaube, dass es eine Welt gibt, die Jesus wichtig ist. Und die Frage ist ja, was machen wir oder wie gehen wir auf eine Welt zu, die zunehmend komplizierter wird, in der zunehmend viele Dinge falsch laufen, schlecht laufen? Wir haben irgendwie eine Botschaft der Gnade und gleichzeitig haben wir einen Gott, der heilig ist. Der sich nicht alles gefallen lässt, der ja nicht einfach über alles hinweggeht. Und ich glaube, es gibt zwei offensichtliche Möglichkeiten, jetzt zu handeln. Das eine ist, ich habe mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun. Ich verschließe mich mit meinem Hauskreis ein und wir feiern so lange Lobpreislieder, bis Jesus wiederkommt. Die zweite Möglichkeit ist, ich bin befreites Gotteskind und werf mich voll hinein in die Gesellschaft, benehme mich wie alle anderen auch und am Ende des Tages glaube ich daran, dass Gott mich begnadigen wird. Und ich denke, beide Ansätze sind falsch. Ich glaube, beide Ansätze entsprechen nicht dem, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wie aber sieht jetzt ein christlicher Weg in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wie sieht der aus? Und ich glaube, ein großartiges Beispiel finden wir als Christen in Christus, oder? Stimmt doch. Jesus ist doch unser Vorbild und deswegen habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, die ich persönlich faszinierend finde, die mich vom Hocker gehauen hat und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen von dem was mitgeben kann, was mich begeistert an der Sache. Ja? Und zwar könnt ihr mal, wenn ihr eure Bibel dabei habt, aufschlagen das Kapitel 8 im Johannesevangelium und dort gibt es eine bemerkenswerte Geschichte. Und es ist so eine Geschichte, die ist wie eine Rasierklinge. Du kannst darauf nicht einfach balancieren, ohne dich zu schneiden. So, das ist eine Geschichte, die uns alle irgendwie betrifft, wenn wir uns mit ihr ernsthaft und ehrlich beschäftigen. So, ich möchte mal vorlesen, diese ins Fleisch schneidende Geschichte aus dem Johannesevangelium. Kapitel 8, Abvers 2. Dort heißt es: Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich bin begeistert, immer wieder, wenn ich über Jesus in den Evangelien lese. Jesus war jemand, der was zu sagen hatte. Und Menschen wollten Jesus hören. Menschen kamen und irgendwie fanden seine Worte Beachtung. Nicht jeder war gleicher Meinung, nicht jeder fand gut, was er sagte, aber fast jeder wollte ihn hören. Immer wieder bleiben meine Augen beim Lesen der Evangelien an diesen Sätzen hängen. Jesus, der die Menschen magisch anzieht, dessen Worte irgendwie Herzen bewegen, der eine faszinierende Botschaft hatte, der sich Zeit nahm, um mit Menschen irgendwie unterwegs zu sein. Und wisst ihr, viele seiner Ansätze, viele seiner Aussagen waren nicht neu. Aber doch brachte er etwas ganz Neues in diese Welt hinein und Menschen spürten das. Und dann plötzlich wird eine namenlose Frau plötzlich sehr berühmt. Und ich weiß nicht, ob du so einen Ruhm haben möchtest. Seit Jahrhunderten reden Christen in Kirchen über ihre Sünde. Ja? Kann man sich vorstellen, dass das vielleicht nicht so unbedingt die prickelndste Situation ist, in der man sich befindet. Aber auf jeden Fall, diese Frau wird zur Diskussion. So, wer möchte tauschen? Ich nicht. Aber wir reden jetzt trotzdem mal über sie. Als verheiratete Frau war sie beim Ehebruch erwischt worden. Das soll vorkommen. Was genau vorgefallen ist, was die Umstände waren, wer Recht und Unrecht hatte, welche Gründe damit eine Rolle gespielt haben, das alles wird nicht thematisiert und ist auch gar nicht so wichtig. Fakt ist, und das ist das Entscheidende, diese Frau hat etwas getan, was irreparable Schäden verursacht hat. Mindestens einem Menschen in ihrem Umfeld hat sie Schaden zugefügt. Mindestens ein Mensch ist zu Schaden gekommen bei dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist die Definition von Schuld. Da, wo Menschen zu Schaden kommen und dadurch letztlich Gott als Schöpfer verletzt wird. Und gerade in der Zeit Jesu war das gerade diese Situation mit dem Ehebruch war ein unverzeihliches Vergehen. Und in der jüdischen Gesellschaftsfrömmigkeit stand darauf die Todesstrafe durch Steinigung. Wir reden hier also nicht über Kleinigkeiten, da hat niemand einen Kaugummi geklaut oder sowas, sondern wir reden hier von etwas Großem. Wir reden hier von etwas, was Ekel erregt. Ja? Diese Frau war fällig, die war erledigt, die war gesellschaftlich gebrandmarkt, die hat etwas getan, was nicht geht, gar nicht. Und jetzt wird Jesus gleich eine Lösung mit auf den Weg gegeben, ja. Mose hat uns geboten, solche Frauen direkt aus dem Weg zu räumen. Übrigens die Männer auch, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also Jesus bekommt sozusagen ein Angebot geschenkt, so und so könntest du jetzt antworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich löse gerne Probleme. Ja? Gerne meine eigenen, aber vielmehr gerne die von anderen. Wer kennt das nicht? Ne? Also du hast dir dein Auto neu gewaschen, ja? Kommst gerade frisch aus der Waschanlage, stellst es unter den nächsten Baum, und die Krähe, und dann hast du auf deiner Motorhaube so einen ekelhaften Fleck. Und dann weißt du, es gibt nur eine Sache, die du machen kannst. Es gibt nur zwei Dinge, die dir helfen können. Wasser und Seife. Und du musst diesen Fleck loswerden. Du wirst alles tun, damit am Ende deine Motorhaube wieder glänzt. Und genau das ist der Vorschlag. Wischen wir es doch einfach weg. Machen wir es doch einfach weg. Das fühlt sich doch gut an, oder? Wenn die Motorhaube wieder sauber ist, wenn alles wieder schön glänzt, wenn das Problem gelöst ist, dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, ja, jetzt können wir Bier trinken und Feierabend machen. Und das ist so ein bisschen der Werbeslogan, ich mag den, eiskalt durchgezogen. So, das ist die Art und Weise, wird Jesus vorgeschlagen. Dem Gesetz Genüge tun, der Heiligkeit Gottes entsprechen, dann können wir alle wieder beruhigt schlafen. Ausgemerzt, Thema erledigt, Haken dran, Problem gelöst. Nur das Problem bei dieser Geschichte ist, dass dabei ein Mensch verloren geht. Und ich bin der Meinung, dass wir das allzu oft übersehen bei unseren Erwägungen zu solchen Dingen. Und Jesus wird nach seiner Meinung gefragt. Was sagst du dazu? Jesus, was würdest du tun? Was sollen wir tun? Und nicht ganz ohne Grund fragt man Jesus, diesen Freund der einfachen Leute, der mit Frauen spricht und Zöllner seine Freunde nennt, der bei Gangstern zu Abend ist, nach seiner Meinung. Wie wird dieser Menschenoffene, dieser Mann, der auf Menschen zugegangen ist, mit dieser Situation umgehen? Einen Mann, von dem man wusste, dass ihm Menschen nicht egal sind und von dem man gleichzeitig ahnte, dass ihm die Heiligkeit Gottes ebenso wenig egal ist. Wie sieht es mit Jesu Botschaft der Hoffnung und der Gnade angesichts des bösen Treibens von Menschen aus? Hier konkret eine Ehebrecherin, eine Frau, die etwas kaputt gemacht hat. Das Gesetz ist eindeutig, das ist ganz klar, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Sie ist schuldig. Wie wird Jesus aber jetzt mit dieser auf der Hand liegenden Schuld umgehen? Was wird er tun, damit diese Frau nicht verloren geht? Und ich denke, diese Frage kennen wir doch, oder? Wir kennen doch diese Frage, wie gehen wir mit der Schuld von Menschen um, ohne dass wir sie gleichzeitig mit Stiel und Stumpf in den Boden rammen müssen? Ich hoffe, dass dich diese Frage beschäftigt, weil sonst bist du vielleicht eher ein Unmensch als ein Christ. Aber was machen wir mit diesem Ekel? Und dabei geht es mir jetzt gar nicht um gesellschaftliche Strafgesetzordnungen oder sonst irgendwas, sondern es geht um diesen persönlichen Umgang mit Schuld anderer. Die Frage nach dem Strafgesetzbuch war damals ja auch nicht gegeben. Es ist ja nur eine rhetorische Frage gewesen, weil die Juden durften diese Frau ja gar nicht töten. Die Römer waren die Besatzungsmacht, nur sie durften Kapitalverbrechen ahnden. Also den Juden waren die Hände gebunden, die hätten dieser Frau gar nichts tun können. Es ging um die Frömmigkeit, es ging um die Frage des eigenen Glaubens, dieser Glaubensüberzeugung angesichts von menschlichen Abgründen. Darum geht es. Und hier fängt jetzt der Tanz auf der Rasierklinge an, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Hier wollen wir jetzt mal was von Jesus lernen. Und er ist ja schließlich der Christus und deswegen sind wir auch seine Kinder und sein Geist wohnt in uns. Und ich glaube, deswegen wollen wir ganz viel von ihm lernen. So, was macht Jesus? Also man kann auch rhetorisch viel von Jesus lernen. Jesus, was tut er? Er bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Das ist mal eine kreative Lösung, oder? Einfach nichts sagen, ist auch mal hilfreich, ne? Wenn man mal die Klappe hält und einfach nichts tut. Aber Jesus schreibt in den Sand und ich frage mich, bleiben Jesus die Worte weg? Fällt ihm dazu einfach jetzt gerade nichts ein? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Seine Antwort könnte schärfer gar nicht sein. Jesus tut hier nämlich etwas, was man eine prophetische Zeichenhandlung bezeichnet, als prophetische Zeichenhandlung bezeichnen würde. Eine Zeichenhandlung, mit der er auf Gottes Gericht hinweist. Und jetzt brauchen wir ein bisschen unsere Bibelkunde und müssen mal den Jeremia aufschlagen. Und zwar den Jeremia-Propheten, den Großen, den findet man recht schnell, Kapitel 17. Und dort lese ich jetzt mal ein paar Verse vor, ab Vers 9. Es ist nach Luther und Luther macht es so ein bisschen manchmal schwierig zu verstehen, aber das ist soweit so ein bisschen Gedichtsform hat, aber bleibt dabei, die Aussage ist gut. Also, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich. Der Herr kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Vogel, der sich über die Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Und jetzt die Ohrenspitzen. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. In den Staub wird geschrieben, wer von dir weicht. Denn sie verließen den Herrn, die Quelle des Lebens. Jesus sagt, ohne Worte zu gebrauchen, eine ganz entscheidende Sache. Er sagt, Gott ist heilig. Er allein ist heilig. Er allein hat die ganze Herrlichkeit. Bei ihm ist kein Vergehen geduldet. Er ist der Maßstab. Er ist es, der sein Auto am Ende der Tage polieren wird. Er schreibt die verdorbenen Herzen der Menschen in den Staub der Vergänglichkeit. Er gibt sie dem Tod preis. Sein Gericht steht über allen, die Böses tun. Jesus bestätigt letztlich das Urteil über diese Frau. Er sagt, ja, sie ist dem Tod preisgegeben, weil sie Schuld auf ihrem Leben hat. Aber ihr alle anderen auch. Alle, die Schuld gegen Gott begangen haben, alle, die irgendwie nicht perfekt sind, die muss Gott in den Staub der Vergänglichkeit schreiben und dem Tod preisgeben. Keiner von euch ist ausgenommen. Und merkt ihr, plötzlich verändert sich die Situation. Die Ankläger haben es noch nicht ganz verstanden und sie fordern von Jesus eine Antwort und sagen, gib uns eine Antwort. Und jetzt formuliert es Jesus nochmal in einem einfachen Satz. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der darf gerne den ersten Stein werfen. Und dann schaut er wieder weg und kritzelt weiter fleißig Namen in den Sand. Und wisst ihr, nach Deuteronomium 13, Vers 10 folgend, ist es die Aufgabe der Zeugen, die ersten Steine zu werfen. Die, die es gesehen haben, sollen auch anfangen zu werfen. Aber wisst ihr, es fällt extrem schwer, Steine zu werfen, wenn man sich bewusst macht, dass ein riesen Felsklotz über dem eigenen Schädel hängt. Und das ist die große Aussage, die Jesus hier macht. Überleg dir gut, ob du Steine werfen willst, wenn doch Gottes Gericht über deinem eigenen Leben schwebt. Und angesichts dieser durchleuchtenden Worte Jesu fängt jetzt einer nach dem anderen an zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so 2, 3 sehr stille Minuten waren. Die älteren Herren gehen zuerst, sind zuerst von ihrem Stolz verlassen. Sie wissen am besten, was sie in ihrem Leben alles schon so angehäuft haben. Jeder entdeckt irgendwo seinen Namen im Sand geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber ich würde mich auch davon machen. Ich würde auch versuchen, möglichst unauffällig den Gerichtsplatz zu verlassen. Der Kirchenvater Augustin sagt folgendes, zurück bleiben zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen. Und jetzt zum ersten Mal in dieser Geschichte wird die Frau persönlich angesprochen, wird diese Frau als Mensch behandelt und Jesus spricht sie an. Und manchmal vermisse ich das, dass wir viel über andere reden können, aber selten mit anderen. Gerade in solchen heißen bei so heißen Dingen. Meine Frau hält mir das immer vor, sie sagt immer, Johannes, du bist ein Weichei, du musst die Dinge mal richtig aussprechen. Und das stimmt, wir Menschen neigen dazu, die Dinge nicht ordentlich zu thematisieren. So, Jesus stellt diese Frau mit einer einfachen Frage zur Rede. Und mit dieser Frage lässt er sich auf sie ein. Er nimmt konkret Kontakt mit ihr auf. Und das zeichnet unseren Gott aus, dass er Kontakt aufnimmt. Dass er nicht nur irgendwo da oben rumschwebt und irgendwelche Gesetze macht, sondern dass er Kontakt aufnimmt mit einzelnen Menschen. Und er fragt sie, wo sind sie? Wo sind alle hin? Alle gegangen. Angesichts Gottes, angesichts der Heiligkeit Gottes, bleibt einfach irgendwie kein Raum mehr, um über andere zu sprechen, um über andere zu urteilen. Da verlässt irgendwie die Leute der Mut, andere anzuklagen. Jeder ist irgendwo selbst in Frage gestellt angesichts eines Gottes, der heilig ist. Und für mich schwingen in diesen Worten Jesu, wo sind sie, auch irgendwie die Frage mit, Frau, wo bist du? Wo stehst du eigentlich? Auch sie ist ja vor dem Angesicht Gottes in Frage gestellt. Am offensichtlichsten in dieser Geschichte ja sogar. Und sie steht noch dort. Sie steht ja noch dort. Sie kann nicht einfach davon spazieren, das ist ihr klar, obwohl sie das ja könnte. Sie könnte ja sagen, naja, alle weg, dann gehe ich auch. Aber sie weiß genau, ich kann nicht gehen. Das ist ihr schon klar, dass auch sie diesen Moment nicht einfach nutzen kann, um wegzurennen. Weil sie sich sehr klar darüber ist, dass sie sich jetzt nicht aus dem Staub machen kann. Weil auch ihr Name steht ja im Staub geschrieben. Ja, und so steht sie mit ihrer Schuld vor Jesus und weiß auch nicht so recht, was jetzt zu tun ist. Und vielleicht das erste Mal in ihrem Leben wird ihr klar, wird ihr so richtig bewusst, wie tief ihr Fehlverhalten eigentlich geht. Dass es gar nicht mehr nur noch um ihren Partner geht, den sie betrogen hat, sondern dass es um Gott geht, vor dem sie schuldig geworden ist. Vor dem Lebendigen. Ihr wird bewusst, wow, hier gibt es jemand, der mein Herz kennt, der die tiefen Abgründe sieht und ich kann nicht einfach gehen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Und so fällt ihr nichts Besseres ein, als zu sagen, niemand Herr, niemand hat mich verurteilt. Das sind die einzigen zwei Worte, die wir diese Frau in dieser ganzen Geschichte sagen hören. Mehr bekommt sie nicht über die Lippen. Kein Mensch hat mich verdammt. Die große Frage ist doch, reicht das? Reicht das? Angesichts des Richters dieser Welt, der unsere Herzen so gut kennt, der heilig ist, reicht es, dass wir vor den Menschen gut dastehen oder dass uns niemand den Kopf abgehauen hat? Reicht das? Und ich glaube, letztlich ist es dieser Moment, wo wir das erkennen, wo Glaube beginnt. Das ist der Moment, wo wir vielleicht Vertrauen schöpfen können, dass es einen Gott gibt, dem wir nicht egal sind. Der anfängt uns anzusprechen, weil er uns zurückbringen will auf einen guten Weg. Und das ist das, was Jesus jetzt tut. Jesus bringt diese Frau zurück auf einen guten Weg. Er sagt nämlich zu ihr einen entscheidenden Satz und den merke dir. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus bringt in diesem Spruch zwei Dinge zusammen, die nur vor Gott zusammengehen können. Nämlich Vergebung, ein neuer Anfang und gleichzeitig eine Korrektur. Hier kommen Heiligkeit und Barmherzigkeit zusammen, wie sonst nirgends. Im Wissen um diese Barmherzigkeit, um die Vaterliebe Gottes, diesen Retterwillen ist Christus in dieser Welt und er kann auf das Urteil verzichten. Er sagt zu dieser Frau, ich verzichte auch. Ich verzichte darauf, den ekligen Fleck von meiner Motorhaube zu wischen. Ich verzichte. Die Handlung der Frau ist deswegen nicht weniger schlimm. Aber Jesus sagt ihr, du darfst gehen. Aber er sagt ihr auch, geh nicht einfach irgendwo hin, sondern geh auf dem richtigen Weg. Kehre um, mach was aus deinem Leben. Und genau das tut Jesus in diesem Tag. Er vergibt dieser Frau und hilft ihr, ein neues Leben anzufangen. Es ist Liebe ohne Bedingung. Und weil es echte Liebe ist, ist es auch Liebe, die zum Guten herausfordert. Die nicht nur stehen lässt, das ist so billig. Oft sagen wir, ist schon gut. Und im Ende tragen wir es nach oder lassen den anderen einfach da stehen, wo er ist. Aber Jesus lässt diese Frau nicht in ihrem Elend stehen, sondern sagt, gehe. Fass neuen Mut, geh deinen Weg, aber mach es anders. Lebe in Treue zu Gott. Versuch, das, was ihm wichtig ist, in dein Herz fallen zu lassen, damit auch du auf dem richtigen Weg das tust, was Gott gefällt. Jesus ruft sie zur Besinnung. Er sagt, schade dir doch nicht selbst, sondern geh den Weg, auf dem Gott dich segnen wird. Auf dem seine Vergebung für dich immer wieder bereitsteht, aber wo du neu anfangen darfst. Schau auf den Schöpfer, schau auf den Erhalter deines Lebens und erwider ihm deine Treue. Wie schon gesagt, in dieser Situation öffnet Jesus dieser Frau die Tür zum Leben. Und das ist nicht billig, sondern sehr herausfordernd. Und ich glaube, jeder, der irgendwo jetzt merkt, dass er mit seiner eigenen Schuld vor Gott steht, mehr spürt auch diese Herausforderung. Sündige ab jetzt nicht mehr. Ja, und hier endet die Geschichte. Hier endet die Geschichte, die wir im Johannesevangelium erhalten haben. Hier endet sie. Und wir wissen nicht, wie es mit dieser Frau weitergeht. Keine Ahnung, ob sie es schafft oder ob sie wieder abrutscht, ob sie einen guten Weg findet, ob sie sich versöhnen kann. Wir wissen all das nicht. Aber wir wissen, welchen Weg Jesus weitergegangen ist. Jesus hat sich entschieden, die Frage nach der Sünde, nach der Gesellschaft, in der die Heiligkeit Gottes Platz gewinnen will, mit seinem eigenen Leben zu beantworten. Er ist ans Kreuz gegangen und hat krasser als wir uns das je vorstellen können, verzichtet auf das, was Gott tun könnte, aufgrund dessen, wer wir sind. Und ich hoffe, dass diese Geschichte so ein bisschen wie eine Rasierklinge durch dein Herz fährt. Dass du erkennst, auf der einen Seite, ich kann nicht so weiterleben an vielen Punkten in meinem Leben, wie ich das bisher getan habe. Und dass du gleichzeitig merkst, da ist ein Gott, der mich anspricht, der mir Vergebung zuspricht, bei dem ich ganz persönlich neu anfangen kann. Dass hier zwei Dinge, die Gnade Gottes und gleichzeitig die Inanspruchnahme deiner Person, dass das zusammenkommt. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist der Ruf des Evangeliums. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden hier in Freiburg diese Stadt das hören lassen, das erleben lassen, dass Sünde nicht egal ist, aber dass Sünde auch nicht etwas ist, was uns endgültig von Gott trennt. Ich möchte an dieser Stelle einfach einen Punkt machen. Oft ist es gut, an der Predigt sowas zu sagen, das kannst du dir mitnehmen. Aber die Wahrheit ist, ich kann nicht in dein Herz reinschauen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben nicht stimmt. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich glaube, Gott weiß sehr genau. Und ich glaube, wo du jetzt dir bewusst wirst, dass du vor Gott stehst, und wir werden gleich auch noch im Lobpreis gehen, da kannst du vielleicht so ein paar Dinge mal vor ihn bringen und einfach da neu anfangen. Weil ich glaube, das ist es, was Gott im tiefsten Inneren wünscht, diesen Kontakt mit dir und dich auf einen guten Weg zu bringen. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder. Egal, ob du jetzt hier bist und ich weiß nicht, ob du 12 bist oder vielleicht schon 95. Das spielt keine Rolle. Gott möchte immer wieder neu in unser Herz reinschauen und uns Türen öffnen, damit wir auf einen guten Weg gehen können.